Bedenket immer, warum ich meinen Herrschatz willen an die zweite und die Ordnung an die erste Stelle rückte. Das geschah nicht für den Schöpfer, sondern für das Geschöpf, weniger für den Werkmeister als grundlegend für das Werk. Achtet Weisheit ernst, Geduld und Liebe hoch, dass die Barmherzigkeit regiert. Dann erreicht ihr ungebrochen mein vorbedachtes Ziel. Die nächste Stunde bringt viel Sonderbares, und ihr werdet fragen: Verändert das Freiheitsgesetz derart den Ordnung-Wille-Plan? Warum durfte es zu solcher Macht gelangen? Vergleicht mit solcher Frage die vergangenen Tage mit all ihrer Herrlichkeit, so werdet ihr verstehen, warum solcherlei geschieht. Sadhana wendet sich schon von mir ab. Sie erstrebt die Macht und ist mit der Befähigung nicht mehr zufrieden. Also muss die nächste Probe zeigen, ob ihr widerstehen könnt. Ich wollte aus Geschöpf, Geist und Seele Urkinder machen und gab aus meinem Urteil deshalb jenen Teil dazu, der zum Urkind nötig ist. Der Anteil bezieht sich nebst der äußeren Art vordringlich auf die innere, nicht aber so, dass ein Kind selbst oder Mitschöpfer würde. Schöpfer bleibe ewig ich allein. Doch aus der Schöpfermacht erhalten die ihre Freigeburt bewahrenden Kinder jenen Werkanteil, mit dem sie in meinem Auftrag schöpfermäßig handeln können. Nur ich übersehe die Urewigkeit und weiß ganz allein, was, wie, wann und wo etwas zu geschehen hat. Andernfalls müsste ja mein Recht zerfallen. Könnte denn ein Kind, wenn es auch den Anteil meines Vaterwesens in sich trägt, der Urvater sein? Nein, ihr erkennt es an, dass ich ewig mächtig bin und ihr auf dieser Basis selige Kinder werdet. Darum glaubet nie, dass mit einer Angleichung an meine Wesenheit auch gleiche Macht, Kraft, Gewalt und Stärke hergegeben sind. Da müsste jedes Kind den gleichen Uranteil besitzen, den ich selber habe. Stünde das zu Recht, nie wäret ihr aus mir geboren und es hätte nicht bedurft, euch zu belehren. Da hättet ihr aus euch geschöpft, wie ich aus mir selber schöpfe. Seid ihr aber einzelne Gedanken, so könnt ihr jeweils Einzelträger sein. Ihr habt an euch erlebt, wie schon groß und wunderbar ein Einzel sich gestaltet und wie vieles ihr wie aus euch selber schaffen könnt. Wäre auch die Macht zu übertragen, dann auf ein Kind, weil die Urmacht sich nicht spalten lässt. Hingegen das aus der Urewigkeit Erstandene unterwarf sich für die Kinder einer Spaltungsmöglichkeit. Doch mein Ich-Prinzip bleibt ewig ungeteilt. Auf diese Weise werden alle Kinder nach Aufbringung des großen Schöpfungssolls mich sehen als Ur, wie ich ewig war und bleiben werde. Die Urmacht lässt sich also auf euch nicht verteilen, denn sonst müsste ja mein Ursein auf euch übertragen werden. Doch die Befähigung daraus kann ein jedes Kind erlangen, entsprechend dem Gedankenmaß. Strebt ihr nach dieser Fähigkeit, erfüllt ihr mein Werk. Greift ihr nach der Macht, so zerstört ihr euch selbst. Das ist ein unwandelbares Grundgesetz, eine oberste Bedingung. Wagt Sadhana sich an meine Macht, wird sie viele in den Abgrund reißen. Das sage ich, weil der Wendepunkt vom Kinde kommt und nicht aus meinem Willen. Darum verhülle ich mich, dass die Freiheit euch erhalten bleibt. Wer sie missbraucht und meine Heiligkeit verletzen will, wird sich verbrennen. Ihr habt gelobt, die Werkheiligkeit zu schützen. Das gelingt, wenn ihr mein Wort befolgt, auch ohne mich zu sehen. Dabei werdet ihr sogar, durch Sadhanas Abspaltung bedingt, eure größte Probe voll wahr lösen. Seit meiner dem Tage zubereiteten, unwandelbaren Liebe, ganz gewiss, vollendet ihr euer Werk auf dem Grundfundament der Liebe, unter gleicher Mitwirkung aller anderen Eigenschaften, so könnt ihr mitschöpferische Werkträger sein. Nun kommt. Ich kehre noch einmal bei allen Kindern ein und bringe ihnen jene Gabe, meine Allgegenwart, notfalls ohne Schau, immer da zu fühlen. Ich bleibe aber stets bei denen, die sich zu mir wenden, auch wenn ihr mich dann bis zu einer Lösungszeit höchst selten und im zugedeckten Glanze seht. Wie meine Stimme in euch wirkt, so auch meine Gegenwart bei euch. Wer mich im Herzen hört, kann mit dem Troste leben, die unaufhörlich fließende Kraft zu schöpfen, die euch zu Siegern macht, so ihr euch deren stets bedient. Mein Schöpfersegen und mein Priesterfriede komme über euer Herz. Mit meiner Gottgewalt ausgestattet, werdet ihr das Licht bewahren können. Auch meine Vaterstärke steht mit einer Gabe nicht zurück. Die Barmherzigkeit wird euch befähigen, dort Barmherzigkeit zu üben, wo sie vonnöten ist. Den gerechten Anteil dieser Gaben wollen wir nun allen Sonnenkindern bringen. Da tritt Raphael vor und sagt: Ewig heiliger Ur, Gott und Vater, herrlich hast du dich gesetzt als Schöpfer aller Werke. Ein Frevel ist's, wer sich erdreistet, nach deiner hehren Macht zu greifen und zu wähnen, er sei wie du. Du bist Ur von Ewigkeit zu Ewigkeit, und wir wollen danach trachten. Deine lieben, vollendeten Kinder zu werden. Haben wir das erreicht, so sind wir ganz in dir, ob du Werke sichtbar werden lässt oder in dir trägst, ob ein gnadenvoller Tag uns neben dir bewusstes Dasein schenkt oder eine stille Nacht uns in deinem Herzen ruhen lässt. Herr, hilf! Wir wollen nie nach deinen Schöpferfrüchten greifen, sondern aus der Befähigung dir dienen. Lass uns nichts anderes sein als deine Kinder, heilig guter Ur. O du Vater! Raphael stürzt sich in Gottes Arme, kniet auf der obersten Stufe des Thrones und birgt sich dorthin, wo Urs Herz liebend schlägt. Er sagt weiter: Vater, wir sind und bleiben deine Kinder. Hilf, hilf, dass auch die liebliche Sadhana für immer dein Kind bleibt. Auch wenn sie fällt, wenn sie sich wieder mich erhebt und über mir zu stehen trachtet, auch dann, Sohn der Liebe. Das hat der ganz heilige Ur gefragt. Raphael spürt es erschüttert. Er forscht in den sanft dunklen Augen nach der Tiefe des Verstehens und erwidert: Ja, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, auch dann soll Sadhana um den Preis der Liebe dein Kind bleiben. Vergeblich greift sie ja nach deiner Macht. Und wenn sie fällt? Nicht tiefer kann sie fallen, als der Raum aus deinem Urraum seine Grenze hat. Nicht länger kann sie widerstehen, als deine Urzeit die Zeit des Tages schuf. Nichts wird sie erreichen. Denn aller wahren tiefe Grund und der erhabenen Höhe Ziel bist du allein. Du bist der Kinder Grenze und der Pol, um den sie kreisen, der Lebenskern und die unermesslich weite Hülle, darin alles eingeschlossen werden muss. Sieh, o Vater, Sadhana will, aber ob sie kann? Sie könnte nur für eine kleine Zeit das Gebilde ihrer Täuschung halten. Deshalb bitte ich, dass sie ewiglich dein erstes, liebstes Kind verbleiben soll, unterstützt von Geduld, Barmherzigkeit und den bestimmenden Eigenschaften, stellt die Liebe diese Forderung an dich, allmächtiger Ur. Die Worte klingen, als habe Ur gesprochen. Und doch kommen sie aus dem Herzensgrund des Raphael. aber alle geht diese bittere Entscheidung an. Ur schaut ernst auf seine Schar hernieder. Seine Antwort ist eine zweite Frage, die dem Tagesdominanten gilt. Verlangt die Liebe auch dann ein Ja, müsste ich zum Opferträger werden, in den das Vaterherz, mein Gott sein und das königliche Priestertum einzuschließen wären. Während meine Schöpfermacht für diese Zeit fernzuhalten wäre. Soll ich mich all dessen eines Kindes wegen in der Opferzeit begeben? Willst du das, mein Raphael? Die Frage löst Ungeheures aus. Die Fürsten stehen im Nu ganz zu oberst an dem Thron, die Wächter dicht am Herd, die Ältesten und die Befehlsengel im engen Ring herum. Alle heben ihre gefalteten Hände hoch, alle sagen Ja und Nein. Das Kind soll erhalten bleiben, doch nicht Ur der Opferträger sein. O Raphael, auf dir lastet jetzt gar viel. Du musst Ur gehorchen und den Kindern dienen. Er sieht in die heiligen Augen, und dort leuchtet ihm das Mysterium entgegen. Seine Hand legt er auf die Schulter Urs, links steht Akralea, und er sagt: Allheiliger, ich darf als Lichtträger das Geheimnis sehen, das der Schöpfung schönstes Kind dir selbst erhalten bleibt, wenn die Liebe sich zum Opfer gibt. Wir Fürsten haben es einst anerkannt. Die Heiligkeit verlangt das Opfer ganz für sich. Wir wollen jetzt als Kinder dir, heilig liebevollster Gott und Vater, dienen, um als Fürsten und Erste deines Reiches deinen Willen auszuführen. Um deine Mithilfe bitte ich im Besonderen, ist er ja in tiefster Wahrheit dein erster Urlebensimpuls, aus dem du alle deine Werke schaffst. Und die Liebe braucht im Opfer deines Willens Macht. Kommt aber eine Finsternis über uns, so sie nicht mehr aufzuhalten wäre, so werden wir aus deinem Liebewillen fähig sein, sie zu überwinden, in sie dein Licht zu tragen, bis sie wieder ewiges Licht geworden ist. Vater, nimm, noch sichtbar unter uns als Ur, unsere Anbetung entgegen, dir in dieser heilig segensvollen Stunde dargebracht. Dich preisen und ehren wir, Lob singen deinem hehren Namen, rühmen dich und geben uns dir hin. Dir danken wir, Ur-Emmanuel. Der Preisgesang durchbraust das Allerheiligste, dass der Vorhang sich zu beiden Seiten löst und sich von selber die 4 Tempeltüren öffnen, von denen bis ans Tor Hephata die Lichtbahnen offen leuchten. Dort aber zur noch verhüllten großen Einheitsstraße werden. Alle Sonnenkreise spüren und hören das Vierfache heilig. Alle Lichtkinder nehmen es auf und werfen es zurück bis ins Heiligtum. Auch Sadhana spürt und hört. Ein letzter Ruf. Da hebt sie lauschend ihren Kopf, aber nicht ihr Herz. Und keine Sehnsucht wird lebendig. Sie sieht auf das, von dem sie glaubt, es aus eigener Macht getan zu haben. Als sie sich vom stark umwölkten Mahapatra löst, schließen sich des Heiligtumes Tore. Zugedeckt ist Urs Herrlichkeit. Für die Getreuen bleibt der Notteil offen und die rote Bahn, auf der Ur als Gott manche unsichtbare Wege wandeln wird. Die 6. Tagesstunde ist vorüber. Noch einmal war Ur sichtbar allen seinen guten Kindern und seine Worte füllten ihre Herzen an. Die Urglocke läutet bang und schwer. Sadhana versäumt, dem letzten Rufe zu gehorchen. Die Frage ihrer Reichsältesten, warum der schöne Berg so selten und auch nur zum Teile sichtbar sei, beantwortet sie ganz nebensächlich. Dadurch geht ihnen der Zusammenhang verloren und bald gilt ihnen Gottes Berg nicht mehr als einer ihrer Hügel. Die 4 Sonnenpaare haben nichts von ihrer Schönheit eingebüßt, aber dass die Atarois nach und nach ihr Licht verliert, wird Sadhana bewusst. Obwohl sie es zu leugnen sucht, merken ihre Kinder auch die zunehmende Verdüsterung. In Angst bitten sie Sadhana, es abzuwenden, sie habe ja die Macht dazu. Über diese Meinung ist sie hoch erfreut, denn nun zeigt es sich, dass die Wesen ihr Eigentum und nicht Gottes sind, der ferne bleibt. Sie löst sich ganz bewusst von Ur und übernimmt selbstwillig das Regiment. Einmal stellt sie an den Kindern fest, dass die Positiven größere Kraft besitzen als die Negativen, und sie erkennt nicht mehr, welch wichtige Aufgabe den Letzteren als Kraftausgleich gegeben worden ist. Da will sie kein Negativ mehr sein. Ich will sein wie Gott. Noch ist ein Unsichtbares da, und das treibt sie ins geheiligte Gemach, das seinen Zweck für sie verloren hat. Trotzdem hantiert sie am Altarherd und entfacht die fast verloschene Flamme, die klein und flackernd brennt. Auch die Opferschale, die sie mit Weihkraut füllte, rhythmisiert nicht mehr. Da wendet sie sich völlig ab, setzt sich in ihren Stuhl und spricht laut: Gott, ich weiß, dass du bist, denn ich habe dich gesehen. Warum aber zeigst du dich nicht mehr? Sage an, was soll ich tun, so will ich es befolgen. Doch ein Negativ will ich nicht mehr sein. Bin ich das erste deiner Kinder, so müssen mir die Engelsfürsten dienen. Dass dies bisher nicht geschah, beweist zu deutlich, dass ich bloß dem Worte nach ein erstes bleiben sollte. Allein die Tat regiert, also stelle ich mich neben dich auf gleiche Höhe, dass sich durch mich die Schöpfung im gerechten Ordnungsplan entwickeln kann. Die Fürsten durften handeln, und als ich die Atareus schuf, missgönntest du mir dieses eine Werk. Warum? Liegen in mir mehr Macht und Kraft, als ich bisher ahnte? Trage ich in mir die gleiche Ewigkeit wie du in dir? Und die Engel wurden aus uns beiden? Aus mir freilich unbewusst, weil du mein Bewusstsein untergrubst. Ja, so wird es sein. Also fordere ich mit Recht, dass du mir Antwort gibst. Ehe sie noch weiter reden kann, öffnet sich die Pforte. Eine weiße Wolke schwebt herein, bis hinter den Altarherd, und aus ihr tönt Urs Stimme. Sadhana, du, aus meiner Lebenskraft gekommen, forderst deinen heiligen Herrn heraus, Antwort zu geben und Wünsche zu erfüllen, die alles andere bedeuten, nie aber die Vollendung deiner selbst. Dein Irren ließ dich schon weit ab von der Grenze des freien Willens gehen. Du glaubst, es ginge ohne die Bedingungen, die ich in weisheitsvoller Güte hochgerecht errichtete, als unwandelbares Gesetz zum Schutze meiner Heiligkeit, zur herrlichen Entfaltung aller Werke. So müssen sie erst recht dem Kindervolke gelten, das ja der Inbegriff meiner erhabenen Schöpfung ist. Ich halte die meinem Ursein verhafteten Bedingungen höchst selbst ein. Das merke dir. Es bedarf da keiner zweiten Satzung. Als ewig gerechter Schöpfer gebe ich aus meiner Ordnung die Gesetze, die die Willensmacht zum Fundament gebildet hatte. Lasse sie durch meine Weisheit rechtskräftig werden und bin in meinem heiligen Ernst ihr oberster Erfüller und erster Garant. Erst dann stelle ich Geduld, Liebe und Barmherzigkeit zum Hilfsschutz bei, dass ich meine Kinder ihnen ohne Mühe unterstellen können. Du weißt das auch, willst aber nun im freien Willen wirken. ich soll dir zeigen, was rechtens sei, und du würdest danach tun? Du klagst, hinter die Fürsten zurückgesetzt zu sein, und ich soll dich neben mich erheben, wie ein Fürst neben dem anderen steht. Das sind Dinge deinem Geiste fremd. Du zertrümmerst deinen Tempel, den ich dem Schöpfungsall errichtete. Das geheiligte Kinderherz. Und nun wunderst's dich, dass ich verborgen zu dir komme? Wisse, die Ordnung verlangt einen Weg, der zwar so vielfältig ist, als es Kinder gibt, doch er bleibt jener durch Bedingung und freien Willen. Erinnere dich der vierten Tagesstunde, die ich dir gewidmet hatte. Eine Zeit, wie sie bisher dieser Art noch keinem Kinde zugekommen war. Ich zeigte an, warum die Fürsten mehr die äußeren Werke schaffen sollen, und du kamst dabei zur einmalig wahren Erkenntnis, wie hoch ich dich über alle Kinder setzte. Bist du mein erstes Kind, bedarf es da nicht einer Sonderführung, damit du wirst, was ich für dich ersah. Ich offenbarte dir, dass du einst, bis auf mein Urgemach, mein ganzes Haus verwalten sollst. Ist's aber eben nicht dies eine, was du begehrst, um dein Negativ mit einem dir unpassenden Positiv umzutauschen? Satana, so verlierst du deine wunderherrliche Bestimmung. Ich berief dich einst an meine Rechte, wenn auch der Platz von dir selbst noch nicht erworben war. Ich ließ dich über die Kinderzeugung nicht im Zweifel, und dass die kommenden Kinder aus den in höchster Ordnung gezeugten vier Wächtern, ja die deinigen seien, im Sinne der Schöpfung aber alle insgesamt meine Kinder ganz allein sind. Du wolltest mehr und schufst dir sieben Hügel Älteste. O Sadhana, jede Zeugung ist allein mein Lebensakt. Doch ich wollte euch die Lust bereiten, Mithelfer an meinem Werk zu sein, und ermöglichte euch dieses Tun. Das geschah neben anderem im Rahmen der Kindvermehrung durch euch. Aber ich, der ewig heilige Ur, legte die Gedankenkraft in euch durch mein Wort, es werde. So ward meine Tat zur euren. Mein Kind, kannst du diesen unsagbaren Reichtum je ermessen? Auf dem Mahapatra merktest du, dass etwas gut zu machen sei. Deine Tränen sammelte ich, legte sie als Sonderkraft in dein eigen Herz, und in Güte nahm ich die sieben Kinderpaare an wie meine eigenen. Ich erklärte dir dabei, dass erst dann das Licht die wahre Leuchte eines Kindes ist, wenn es selbst zum Licht aus meinem Lichte ward. Ich gebe das den Kindern, was jeder Tag erfordert. Daher kann ich auch ein Tagewerk zurückerwarten. Die Hingabe verlangt das ganze Kind. Behielte ich mir etwas aus dem Werk zurück, so hättet ihr das gleiche Recht. Richter hierüber ist das heilige Ausgleichsgesetz. Du meinst jetzt von Ewigkeiten her neben mir existiert zu haben, in Macht und Kraft, bloß dass du nicht zuerst zu eigenem Bewusstsein kamst. Nehmen wir an, mein Kind, auch ich sei eine gleiche, unbewusste Macht und Kraft gewesen. Wer hätte demnach mich erweckt? Wäre ich der Gestalt zuerst erwacht, warum geschah das nicht mit dir? Wären wir beide gleichen Rechts, so bliebe es verwunderlich, dass ich der Erste war, der allen anderen das Atma gab. Kannst du mir hierüber eine die Schöpfung befriedigende Antwort geben? So sei neben mir als positiver Mitschöpfer erhoben, und es wird sich hernach zeigen, wer der ewig Einzige und Wahrhaftige ist. Berate dich nun gut, denn nicht mir gilt eine Antwort, sondern allem Werk. Satana stutzt sehr, das hat sie nicht erwartet. Es ist auch nicht leicht, dennoch formt sie die Entgegnung viel zu rasch und sagt: Meine Antwort kann jeden Schöpfungstag befriedigen, denn es verhält sich anders, als du sagst. Wohl mag der Aufbau des Tat-Urjahres so gewesen sein, wie du ihn enthülltest. Besteht aber nicht die Möglichkeit, dass ich selbst zum Leben kam? Du als zuerst bewusst gewordene Kraft mich abhängig machtest? Du behieltest dir alles vor, das Recht, der Urewige zu sein, die Schöpfermacht und Herrlichkeit. Und in den Mantel deiner Heiligkeit hüllst du dich verbergend ein. Aus dem Gottprinzip nimmst du dir das Beste, und Urvater kann kein anderer sein, denn du. Wo ist hier Anfang, Ende, der gerechte Ausgleich, darauf das All gegründet steht? Beweise, dass du dir nichts vorbehältst, vom Schlüssel zum Urgemach noch ganz zu schweigen, und ich will bleiben, was ich bisher war. Sonst aber halte deine Zusage ein. Denn brächest du dein Wort, was wäre dann an dir? Plötzlich steht ein Schweigen da, lastend wie ein Schatten. Aber frevelhaft schüttelt Satana ihn ab. Den in der Wolke habe ich mit seinem eigenen Wort geschlagen. Es kommt anders. Noch einmal muß das erste Kind die Allgewalt der Wahrheit spüren. Zwar widerwillig und nicht zugegeben. Aus dem bitteren Ernst würden selbst die Fürsten keine Güte schmecken. Und doch wirkt sie hier. Sadhana, sehr klug hast du gesprochen. Nur steht deiner Klugheit meine Weisheit gegenüber. Zu früh hast du triumphiert. Was du als Rückbehaltegut ersiehst, trifft zu. Ja, mein Wille handelte absichtlich so zum höchsten Segen meiner Kinder. Nie sagte ich, dass mein Ursein herzugeben sei. Schöpfermacht und Herrlichkeit halten einzig meine Hände. Wahr ist, dass mir die Heiligkeit zum Mantel dient. Aber, törichtes Kind, zu deinem und aller Kinder Schutz. Wäre dieser Mantel nicht, dein Frevel hätte dir das Leben nun genommen. Im innerheiligen Teile meines Gottwesens liegt die Möglichkeit zum Schöpfungsopfer. Und kein Kind kann zum winzigsten Teile Urvater sein, weil nicht das Kind, sondern der Vater die Seligkeiten gibt. Das alles werde ich in Ewigkeit mir vorbehalten und verwahren. Anders kann es keinem Werke nutzbar sein. Nun merke auf und prüfe vorher deine Widerrede. Ich behielt mir also wirklich das zurück und müsste dich getreu meinem Wort zum Mitschöpfer machen. Allein, deine Antwort hat in keinem Falle einen einzigen Schöpfungstag befriedigt. Im Gegenteil. Nicht ich brauchte mich dagegen zu verwahren, wenn ich dessen nötig hätte. Vom Werke selbst musst du die Gegenantwort ernten. Denn du und das Werk würden aufhören zu existieren, würden deine Wünsche sich erfüllen. Von Anfang an sagte ich, was jeder Tag aus meinem Ursein in sich trägt, das fließt euch zu. Und das habe ich durch meine Tat getreu bestätigt. Aus meiner Schöpfermacht und Herrlichkeit bereitete ich euch Kindern Seligkeit und Freude, gab euch jeweils alle Fülle, die ein vollendeter Tag besaß. Hierin haftet auch der Kinder wahre Grenzenlosigkeit, wie ich sie als urheilig Grenzenloser im gerechten Anteil ihnen überlasse, samt einer schöpferischen Fähigkeit. Den Priestermantel nehme ich, wie gesagt, nicht meinetwegen um und brauche nicht den Schutz der Wächter oder Fürsten. Nein, Sadhana, allen Kindern als Ur zu begegnen, ohne dass die Heiligkeit sie überfällt, würde sie an ihre Grenze stoßen, oder gar wie du, würden sie den freien Willen über die Bedingungen erheben wollen. Darum habe ich die Heiligkeit mir vorbehalten, sonst hätte sie dich schon verzehrt, als du ohne Ordnungsplan die Hügelwesen schufst. Du wirst zu deinem eigenen Richter, ohne deinen Willen. Und wahrlich, dieser Richter, heilig, ist unendlich strenger und schwerlich zu besänftigen, tritt er ohne Mantel auf, aber rückbehaltlich mit dem Mantel bleibt die Heiligkeit der wahrste Segensbringer für die Kinder. Nicht anders verhält es sich mit meinem Gottherzteil. Wäre dieser substanziell in dich gelegt, so müsste er zur Auswirkung gelangen. Demzufolge du, Kraft eines eigenen Gottpunktes, deinen falschen Weg richtig machtest, womit du dann ein Selbsterlöser wärest. Doch wie wolltest du das fertigbringen, wenn im Schöpfungswerk kein Anhaltspunkt für ein vollbracht besteht? Wer handelte denn wider sich, um sich dann selbst von dieser falschen Handlung zu erlösen? Zufolge einer höchsten Urbedingung, die noch kein Kind kennt, ist das unmöglich. Denn jede Bedingung, Sadhana, stützt sich auf diese eine Urbedingung, auch beide Fundamente, auch alles Werk. Aber höre einen Teil davon. Stets kann nur einer für den anderen Erlöser werden, weil dahinein das volle Ziel des Tat-Urjahres eingebettet ist. Darum behalte ich mit Rücksicht auf das Freiheitsgesetz ein etwa notwendig werdendes Erlösertum mir selber vor, was ich einzig im Behälter der Geduld und Liebe aufbewahre. Ich behalte es also wohl zurück, aber nicht zu meinem Reichtum, sondern zu dem Reichtum aller Kinder. Und dein Schritt, Sadhana, wirst du nicht die Umkehr wählen, fordert den Erlöserweg. Nie jedoch kann er geschehen, wäre er nicht in meiner Gottherzkammer konzentriert. Wäre er in alle Kinder aufgespaltet, wo bliebe die Gewalt, die dem Erlösertum die Hoheit gibt? Sieh, auch hierin ist dein Spruch nicht wahr, denn allein für meine Kinder habe ich das alles eingerichtet. Nun kommt das Letzte. O Sadhana, wie dünktest du dich klug? Doch ich biete meine Weisheit gegen deine Klugheit auf. Sieh zu, finde wieder, was dir schon verloren ging. Wie könntet ihr Urkinder werden, wenn es keinen Urvater gäbe? Von diesen vier Uressenzen ist aus heiliger Gesetzesfolge nichts einem Kind zu überlassen. Du fühlst gar wohl, dass mein Wort gerecht und aus diesem Grunde auch die wahre Liebe ist. Trotzdem möchtest du dich drehen. Es behagt dir nicht, zwischen meinen Vorbehalten stehen zu müssen. Urvatertum ist mein Reservatio Mentalis. In Klammer, stiller Vorbehalt. Mein Allteil von Alters her. In Klammer, Jesaja 63, 16. Erst recht ist sein äußerer Einbehalt im hochgesetzten Taturjahr für alle Kinder segensreich. Im Rückbehalt der Schöpfermacht und Priesterheiligkeit, Gotterlösungstat und was ich daraus konzentriert im Schöpfungssoll als Urvater in die Lade, in Klammer Bundeslade, meines heiligen Herdes lege, wurzelt jede Möglichkeit, Urkinder zu erziehen, woraus ihr erst die volle Seligkeit genießen könnt. Wahrlich, alles habe ich verwahrt, sogar das, von dem zwischen uns die Rede ging. Und ewig gehe ich allein ins Urgemach, Sadhana, und hole da für meine Kinder jede Herrlichkeit heraus. Dergestalt hat jedes seinen Teil an meinem Eigentum und bleibe dennoch ich allein, der ewig Heilige, der ewig Einzige und Wahrhaftige. Niemand steht neben mir im gleichen Range einer Urpersönlichkeit. Der König hütet seine Kronjuwelen aus seiner Macht als jenen Schatz, mit dem er seine Untertanen zu beglücken weiß. Er wacht über seinen urpersönlichen Besitz, bis der Kronerbe seine Reife hat, um ein Mitregent zu werden. Und Sadhana, Kronerbe sind alle Kinder. Nun beweise mir, was ich in meinen Händen halte, ohne nicht davon mit einem urgerechten Anteil alle Kinder zu beschenken. Ein viel längeres Schweigen als vor dem tritt ein. Sadhana sucht nach neuen Argumenten, fasst und formt Gedanken zu einem Widerspruch, der sie wie ohne Furcht bis vor die Wolke hintreten lässt. Sie will so ihr Recht beweisen, unterdrückt ihr Ungefühl und sagt: Es sei dahingestellt, unsere Ansicht schöpfungsmäßig abzuwägen. Dein Hinweis, alles gut zurückzuhalten, um es sparsam auszuteilen, zeugt von Lieblosigkeit. Liebe opfert alles, nicht nur das Einzel. Unser beider Liebe wurde unterschiedlich. Ja, wurde. Du in der Wolke, sie war nicht. Was du in dir trägst, war ursächlich auch in mir, und ich will es zurückgewinnen. Mir wird die Urmacht helfen, denn nun erkenne ich, dass vor Beginn des ersten Schöpfungstages, den du den Tag der Ordnung nennst, eine andere Ordnung herrschte. Die Urmacht lag außerhalb von uns beiden und hat nie gewollt, dass du der Herrschende bist, ich aber der Gehorchende sei. Weder du noch ich können es behaupten, wer und was die Urmacht ist. Auch genügt es zu erkennen, dass es eine solche gibt, der wir unterstehen, die wir, uns messend, zu erringen haben. Demnach ist es nebensächlich, ob meine Antwort einen Schöpfungstag befriedigt oder nicht. Hauptsache ist, dass wir so lang uns gegenüberstehen, bis einer siegt und die Urmacht erhält. Ich fordere die Engelsfürsten zur Entscheidung auf, keinesfalls gegen dich oder für mich. Lass uns also zu dem Kampfe rüsten. Es sei. Entgegnet Ur. Habe Acht, dass dein entfachter Kampf nicht gegen dich entbrennt. Ich sende dir die Fürsten her. Nein, widerredet sie, ich komme mit, sonst überredest du sie gegen mich. Wie du willst, sagt Ur, damit du merkst, wer und was die Urmacht ist, folge mir. Erst muss ich die Reichsältesten unterrichten. Es könnte sonst indessen etwas gegen meinen Sonnenraum geschehen. So tue es. Nach ihrer Anordnung folgt Sadhana der weißen Wolke. Ihr Bemühen, neben ihr einherzuwandeln, ist vergeblich. Die Stuhlersten sind im Heiligtum versammelt. Ur braucht nichts zu künden. Sie sahen ja, was vor sich ging. Uraniel und Michael öffnen den Vorhang. Ur tritt aus der Wolke und nimmt gleich seinen Machtstuhl ein. Sadhana wird von den Fürsten zum Gestühl geleitet und aufgefordert, ihr Begehren vorzutragen. Ihre Rede ist gehalten, nicht so herausfordernd wie auf der Atarois. Zuletzt wendet sie sich an die Eigenschaftsträger und sagt: Brüder und Schwestern, obwohl aus mir zu eurem eigen Sein ein großer Lebensanteil floss, will ich nicht, dass euch überragende Wesen sein. Selbst wenn es sich entscheidet, dass die Urmacht mindestens zur Hälfte mir gehört. Ja, zusammen statten wir das All. mit vielen besten Gaben aus. Wie ich euch neben mich erhebe, so wollen wir den Kindern auch das gleiche Glück bereiten. Darum bekundet, was ihr von der Urmacht haltet und ob nicht die freie Kräftemessung ganz allein das wahre Leben gibt. Die Fürsten stehen einmütig auf. Raphael bittet Ur, sie möchten sich in seinem Haus beraten. Sadhana frohlockt, ihre Rede hat großen Eindruck hinterlassen. Sie befragt indessen auch die Engel, meidet aber die vier Wächter. Die Fürsten kehren bald zurück. Mit ernsten Mienen stellen sie sich rechts am Herde auf und sprechen der Reihe nach. Jeder wägt Sadhanas Forderung. Alle aber bekennen sich zu Ur, dem Allheiligen. Das gleiche Zeugnis legt auch jeder Engel ab. Raphael fasst alles in einer Rede an die Sadhana zusammen.